Ja, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Der Simon hat es ja im Gebet schon sehr schön ausgedrückt, mit was wir uns heute beschäftigen wollen. Mit diesem einzigartigen, auch in der Bibel einzigartigen Gebet, das wir in Johannes 17 finden, das wir auch schon begonnen haben zu betrachten. Ja, und ich hoffe, dass wir heute unser Basislager ganz knapp unterhalb des Gipfels dann aufschlagen können. Ich möchte uns zu Beginn lesen, den Abschnitt aus Johannes 17. Wir wollen beginnen mit Vers 11 und ich möchte lesen bis Vers 23. Johannes 17, Vers 11 in der Mitte. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit sie auch in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ja, wir haben uns ja bereits schon mit zwei Bitten in diesem Gebet beschäftigt. Ich möchte uns zuerst noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, warum der Herr Jesus für die Seinen betet. Da haben wir bisher drei Gründe gesehen und so können wir das Gebet letztendlich auch gliedern. Der erste Grund finden wir in den Versen 1 bis 5. Die neue Stellung, der neue Platz, den der Herr Jesus jetzt im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit bei seinem Vater einnehmen wird. Der Herr Jesus verlässt diese Welt und er kehrt zurück zu seinem Vater in die himmlische Herrlichkeit. Und das ist der erste Grund, warum der Herr für die Seinen betet. Denn damit verändert sich auch für sie manches. Der zweite Grund finden wir dann in den Versen 6 bis zum ersten Teil von Vers 11. Und das können wir überschreiben, was und wer die Erlösten für den Vater sind und in welcher Beziehung sie zu ihm stehen. Und was und wer die Erlösten für den Sohn sind und in welcher Beziehung sie zu ihm stehen. Also wie schaut der Vater auf die Erlösten? Wie schaut der Sohn Gottes auf die Erlösten? Was bedeuten sie für ihn? Und in welcher Beziehung stehen sie zu dem Vater und zu dem Sohn. Der dritte Punkt, und das ist der Abschnitt von Vers 11b bis Vers 19, den können wir überschreiben mit die Umstände, in die sie hineingestellt sind. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie sind nicht mehr ein Teil dieser Welt, aber sie leben noch in dieser Welt. Und das führte zur ersten Bitte in Vers 11, wir haben es gerade gelesen, bewahre sie in deinem Namen. Es ist die Bitte um Bewahrung, die Bitte um Bewahrung zur rechten Beziehung zu Gott und zur rechten Beziehung untereinander. Es geht hier im Speziellen um die Einheit der Apostel. Und in Vers 15 fügt der Herr Jesus eine zweite, eine ähnliche Bitte hinzu, die aber nochmal einen besonderen Aspekt uns zeigt, nämlich er bittet darum, dass der Vater sie bewahrt vor dem Bösen. Wir haben gesehen, dass dieser Ausdruck vor dem Bösen eine Personifizierung des Bösen darstellt, dass das Böse eine Person ist, Satan, Teufel, der Teufel, die alte Schlange. Und in dieser zweiten Bitte um Bewahrung, da geht es vor allem um die rechte Beziehung der Erlösten zur Welt. Und dieses Gebet zeigt uns, dass es letztendlich zwei geistliche Bereiche gibt, die sich einander entgegenstehen und die nach völlig gegensätzlichen Prinzipien, Grundlagen funktionieren. Und daraus ergeben sich dann auch zwei völlig unterschiedliche Lebensstile oder Lebensweisen, wie sie sich nicht gegensätzlicher sein könnten. Wir haben auf der einen Seite den Vater und die Familie der Kinder Gottes. Wir haben auf der anderen Seite die Welt. Und diese Welt, sie hat einen Fürsten, einen Beherrscher, nämlich Satan oder den Teufel. Dreimal im Johannesevangelium, in Johannes 12, 31, Johannes 14, Vers 30 und Johannes 16, Vers 11, wird Satan der Fürst dieser Welt genannt. 2. Korinther 4, Vers 4 nennt ihn Paulus sogar den Gott dieser Welt. Und die Bibel zeigt uns, dass Satan den Gläubigen, den Erlösten in einer zweifachen Weise gegenübertritt. Einmal in 1. Petrus 5, Vers 8 als brüllender Löwe. Er ist der große Widersacher und als brüllender Löwe verfolgt er die Gläubigen. Der brüllende Löwe, der versucht, die Gläubigen, die Heiligen zu verschlingen, sie zu entmutigen, sie einzuschüchtern, dass sie letztendlich das Bekenntnis zum Herrn Jesus verlassen. Das ist die eine Seite und wir finden viele der Briefe im Neuen Testament, wo der Anlass des Schreibens, warum Paulus zum Beispiel schreibt oder die Apostel schreiben, genau dieses Thema ist, weil wir Gläubige haben, die in der Auseinandersetzung mit diesem brüllenden Löwen sind. Weil sie mit der Versuchung, mit der Anfechtung, der Verfolgung, Drangsal, Trübsal, die von außen an sie herantritt, zu kämpfen haben. Das zweite, Satan tritt ihnen gegenüber als Engel des Lichts. Das finden wir vor allem in 2. Korinther Kapitel 11. Und als Engel des Lichts, das bedeutet ja, dass er etwas vortäuscht, dass er sich als etwas ausgibt, was er gar nicht ist, Licht, obwohl er eigentlich tiefste Finsternis ist. Und das ist der Bereich der Verführung. Durch falsche Lehre, durch Versuchung zur Sünde, versucht er die Herzen der Gläubigen vom Herrn Jesus abzuziehen. Und es muss uns als Gläubige bewusst sein, wir befinden uns in einem tagtäglichen Kampf. Ja, man kann letztendlich sogar sagen, und die Bibel bezeichnet es so, in einem tagtäglichen Krieg. in einem tagtäglichen Konflikt und Spannungsfeld. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und weil wir in dieser Welt leben, bedeutet das, dass wir einem beständigen Dauerfeuer, sei es durch Mitmenschen, durch Medien, soziale Medien, Werbung, Internet, Bilder, Filme, es kann jeder aus seiner eigenen Erfahrung da Dinge hinzufügen, dass ein ständiges Dauerfeuer auf uns einprasselt mit Denkmodellen, Handlungen, die uns zum Ungehorsam, zur Auflehnung gegen Gottes Ordnungen und Willen, die uns dazu bringen wollen, Friede, Freude, Weisheit und das Glück und Zufriedenheit unabhängig von Gott zu suchen und zu finden, die uns dazu animieren wollen, uns selbst zu verwirklichen und selbst zu verherrlichen in Unabhängigkeit von Gott, Gott auszuklammern aus unserem Leben, den verschiedenen Lebensbereichen. Und dieses Trommelfeuer will beständig und stürmt beständig auf uns ein, dass wir nicht die Ehre Gottes suchen und uns ganz von ihm abhängig machen, sondern dass der Mensch selber letztendlich das Maß und der Maßstab aller Dinge ist. Und weil wir tagtäglich diesen Dingen auseinandergesetzt sind, tagtäglich damit konfrontiert sind und das beständig auf uns einprasselt, deshalb brauchen wir Bewahrung. Bewahrung in unserer Beziehung zu Gott, Bewahrung in unseren Beziehungen innerhalb der Familie Gottes und Bewahrung vor dem Feind, Satan, der alten Schlange, der die Quelle alles Bösen ist. Und deswegen diese zwei Bitten: bewahre sie in deinem Namen und bewahre sie vor dem Bösen. Und das bringt uns zu Vers 17, und da finden wir die dritte Bitte des Herrn Jesus. Vers 17: heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die dritte Bitte ist die Bitte um Heiligung. Die dritte Bitte ist die Bitte um das Werk des Vaters, die Erlösten zu heiligen. Und es ist insofern interessant, in Vers 11 hat er Jesus diese Bitten eingeleitet mit der Anrede heiliger Vater. Und dieser heilige Vater soll jetzt die Erlösten heiligen. Und das Mittel, das er dazu verwendet, um sie zu heiligen, ist die Wahrheit. Und dann wird uns etwas näher beschrieben, was ist Wahrheit? Dein Wort. Und die Notwendigkeit zur Heiligung ergibt sich aus Vers 16. Da hat Jesus gesagt, sie sind nicht von der Welt. Was unsere Stellung in dieser Welt betrifft. Und jetzt geht es darum, wie wir unsere Stellung, diese neue Stellung, dass wir nicht Teil mehr dieser Welt sind, dass wir nicht zu dieser Welt gehören, wie auch der Herr Jesus nicht Teil dieser Welt ist, wie wir diese neue Stellung jetzt ganz praktisch in unserem Alltagsleben, in unseren Alltagsbeziehungen ganz praktisch verwirklichen. Und das ist diese Bitte um Heiligung, um das Heilige. Jetzt müssen wir uns natürlich die erste Frage stellen, ja, was bedeutet Heiligen? Die Grundbedeutung dieses Wortes ist absondern, aussondern. Und es ist ja immer so eine Hilfe oder auch ein Tipp in der Schriftauslegung, wenn ein Wort vorkommt, uns einmal das erste Vorkommen anzuschauen, weil es sehr oft in der Bibel so ist, dass wo der Begriff zum ersten Mal auftaucht, verwendet wird, dass das so ein Stück weit auch die Bedeutung des Begriffes festlegt. Und das Wort Heiligen Das kommt zum ersten Mal vor, bereits schon im Schöpfungsbericht, am Ende des Schöpfungsberichtes, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 3. Lasst uns das mal aufschlagen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 3. Da heißt es, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von allem seinen Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Das heißt, das Heiligen kommt zum ersten Mal in Verbindung in der Schöpfung mit dem siebten Tag. Und was bedeutet hier Heiligen? Heiligen bedeutet hier, Gott sondert diesen Tag ab, er sondert diesen Tag von den anderen sechs Wochentagen aus und macht ihn gleichzeitig zu einem besonderen Tag für sich selber. Einem Tag, der in ganz besonderer Weise dann für Gott ist, der Gott geweiht ist. Und genau diese zwei Seiten bedeutet Heiligen. Heiligen bedeutet sozusagen etwas absondern, etwas herausnehmen für Gott. Aber dabei bleibt nichts stehen, sondern dass das, was abgesondert wird, herausgenommen wird, wird gleichzeitig auch Gott geweiht, wird Gott übergeben, Gott hingegeben. Mit dem Ziel, dass diese Person, eine Person, die geheiligt wird, oder ein Gegenstand, der geheiligt wird, dann nützlich, brauchbar ist, zur Verherrlichung Gottes. Das ist genau das, was Gott hier zum Beispiel mit dem siebten Tag gemacht hat. Ein zweites Beispiel, wo wir diesen Gedanken sehr schön finden, aus dem Neuen Testament ist in 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. Zweiter Timotheus Kapitel 2, Vers 19 bis 21, da heißt es doch, der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun sich von diesen jemand wegreinigt, so würde ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit. Im Zusammenhang hier von 2. Timotheus geht es um eine fundamentale Irrlehre. Es geht darum, dass Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, die Auferstehung ist bereits schon geschehen. Paulus will jetzt deutlich machen, wie haben sich echte Gläubige gegenüber Leuten zu verhalten, die solche Lehren verbreiten, die den Glauben der Heiligen zerstören. Und er macht es, indem er ein Bild verwendet. Er spricht von einem großen Haus, das ist der Bereich des Bekenntnisses. Und in diesem großen Haus, da gibt es unterschiedliche Gefäße, kennt jeder von euch auch. Ja, ihr habt zu Hause hölzerne, irdene Gefäße, ihr habt zu Hause, sei jetzt mal, billige Plastiksachen, aber ihr habt vielleicht auch wertvolle Sachen. Silberbesteck, irgendetwas Wertvolles von den Großeltern oder sonst etwas. Sondern es ist dieses Bild, das hier Paulus verwendet. Es gibt auf der einen Seite Gefäße, die sind zur Unehre. Das wären in dem Fall die Leute, die diese Irrlehren verwenden. Und dann gibt es auf der anderen Seite Gefäße, die zur Ehre sind. Und das ist das, was die Verantwortung von jedem Gläubigen ist. Und wie wird man zu einem Gefäß zur Ehre, wenn man sich nun von diesen, also von diesen Gefäßen zur Unehre wegreinigt? Dann ist man geheiligt und nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit. Also auch hier wiederum der Gedanke von Heiligung bedeutet ein Absondern, ein Aussondern, in dem Fall von diesen Gefäßen, die Gott verunehren, um ein Gefäß zu werden, das Gott völlig geweiht ist, das Gott völlig hingegeben ist, das dann Gott dazu benutzen kann, um sein Werk zu tun, um sich durch dieses Gefäß zu seiner Ehre zu verherrlichen. Das ist der Gedanke, der hinter Heiligen steckt. Und so möchte quasi Gott, oder bittet der Herr Jesus den Vater darum, dass der Vater die Kinder Gottes, die Erlösten, sozusagen in ihrem Denken, in ihrem Handeln, in ihren Herzen, von dieser Welt, zu der sie nicht gehören, absondert, sie aber gleichzeitig sich Gott hingeben und somit zu Gefäßen, zu Werkzeugen werden, die Gott zu seiner Verherrlichung gebrauchen kann. Und das Mittel, sagt er, ist durch die Wahrheit. Und dann definiert er ja näher, was Wahrheit bedeutet. Dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit aus einem ganz einfachen Grund, weil der Herr Jesus hier im Johannesevangelium in Kapitel 8, Vers 44, da sagt er ja über den Fürsten dieser Welt, über Satan, in ihm ist keine Wahrheit. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Das heißt, ihr Ursprung, derjenige, von dem die Lüge kommt. Und letztendlich muss uns das bewusst sein, das System Welt unter der Herrschaft Satans, das Mittel, das sie gebraucht, um zu arbeiten, ist die Lüge. Die Welt, sie präsentiert uns ständig irgendwelche Illusionen. Sie macht uns ständig weiß, wir würden dies oder das oder jenes brauchen, nur dann seien wir glücklich oder zufrieden. Und das in Unabhängigkeit von Gott. Und das ist eine einzige Lüge. Die Welt sagt uns, verherrliche dich selber anstatt Gott. Lebe nach deinen eigenen Maßstäben, nach deinem eigenen Willen, anstatt nach Gottes Ordnungen, nach Gottes Maßstäben. Das Mittel, mit dem diese Welt operiert, mit dem der Fürst diese Welt operiert, ist die Lüge. Und deswegen das Mittel, das Gott verwendet, um uns zu heiligen, um uns auf seine Seite zu ziehen, ganz praktisch, ist deswegen die Wahrheit. Jetzt meint aber hier Wahrheit nicht einfach nur das Wort Gottes, also das Alte und das Neue Testament, obwohl das auch richtig ist. Ja, wenn wir an Psalm 119 denken, da finden wir viermal in Verbindung mit dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Psalm 119, Vers 43 wird das Wort Gottes genannt, das Wort der Wahrheit. In Vers 142, dein Gesetz ist Wahrheit. Im Vers 151, deine Gebote sind Wahrheit. Und dann zusammenfassend in Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Aber ich bin der Überzeugung, dass hier die Nuance noch ein bisschen anders ist, dass der Herr Jesus nicht nur einfach meint, ja, das Wort Gottes, Altes und Neues Testament, sondern er sagt ja, dein Wort ist Wahrheit. Und wen meint er mit dein? Mit dein meint er im ganzen Zusammenhang des Johannesevangeliums den Vater. Und die besondere Botschaft des Johannesevangeliums ist ja die Offenbarung des Vaters durch den Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat uns in besonderer Weise gezeigt, wer und wie der Vater ist und in welcher Beziehung solche, die dem Herrn Jesus angehören, die errettet werden, in welcher Beziehung sie dann zu dem Vater stehen. Und wenn der Herr Jesus hier sagt, dein Wort ist Wahrheit, dann geht es in besonderer Weise um diese Offenbarung, um diesen besonderen Aspekt der Offenbarung Gottes als Vater, wie und wer als Vater ist und in welcher Beziehung wir zu ihm stehen. Und das ist das Mittel, um uns zu heiligen. Und ich möchte euch dazu zwei Beispiele geben aus den Schriften des Johannes, wo wir das ganz praktisch sehen, wie Johannes das macht, indem er uns aufzeigt, wer der Vater ist, in welcher Beziehung wir zum Vater stehen und was das ganz praktisch für uns und unsere Beziehung und unser Verhalten in dieser Welt und gegenüber dieser Welt bedeutet. Und zwar schlagt mit mir als erstes bitte auf 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Erster Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hier haben wir die Aufforderung an die Gläubigen, die Welt nicht zu lieben. Aber warum? Weil die Welt im völligen Widerspruch, im völligen Gegensatz zur Liebe des Vaters steht. Dann nennt der Apostel drei Merkmale, drei Kennzeichen, drei Charakterzüge, was diese Welt kennzeichnet. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Und dann sagt er wiederum, diese Dinge stehen in völligem Gegensatz zum Wesen und zum Charakter des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, ist nicht von dem Vater. Das kommt nicht von ihm. Das hat nicht seinen Ursprung, seine Quelle in ihm. Warum? Weil der Vater völlig anders ist als wie Hochmut des Lebens, Lust der Augen und der Lust des Fleisches. Und der nächste Gegensatz, den man dann macht, ist der Gegensatz zwischen Vergänglichen, den Dingen, die vergehen, die Teil dieser Welt sind. Alles, was mit dieser Welt in Verbindung steht, ist vergänglich, vergeht, nur von kurzem Bestand. Und dem gegenüber steht das Ewige, was mit Gottes Willen zusammenhängt. Und so heiligt uns der Vater, indem er uns vorstellt, wie die Welt ist und im Gegensatz uns aber auch zeigt, wie er ist, dass diese beiden Dinge völlig miteinander unvereinbar sind und somit will er uns auf die Seite von sich selber ziehen. Dass wir uns ihm hingeben, uns ihm weihen, seine Liebe, an seiner Liebe uns erfreuen und auch ihn für seine Liebe anbeten und es zieht uns dann weg von der Liebe zu dieser Welt. Ein zweites Beispiel ist, wenn wir im 1. Johannesbrief ein paar Verse weitergehen, in Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Als erstes macht uns Johannes hier aufmerksam auf die Liebe des Vaters. Es ist interessant, er fängt in Vers 29 von Kapitel 2 einen Gedanken an, wo es eigentlich um die Gerechtigkeit geht, aber dann unterbricht er diesen Gedanken, weil ihn selbst diesen alten, erfahrenen Apostel nach all den Jahren des Glaubens, nach all den Jahren der Erfahrungen mit Gott, überwältigt es ihn noch immer, die Liebe des Vaters zu sehen, dass er ein Kind Gottes sein darf, ein Kind Gottes ist. Und es ist das Erste, auf das er hier aufmerksam macht, diese überwältigende Liebe des Vaters, die uns in eine völlig neue Beziehung zu Gott gebracht hat, nämlich, dass die Gläubigen jetzt Kinder Gottes sein dürfen. Und dann kommt er auf die Welt zu sprechen, aber die Welt, sie erkennt uns nicht. Sag deinem Arbeitskollegen morgen, du bist ein Kind Gottes, dann guckt er dich vielleicht scheel an und ist ruhig. Oder er sagt, du hast nicht mehr alle. Fangen sie überhaupt nichts damit an. Warum? Weil die Welt den Vater nicht kennt. Weil sie mit dem Vater nichts anfangen kann. Warum? Weil sie seinen Sohn und damit auch die Offenbarung des Vaters, nämlich den Herrn Jesus Christus, verworfen hat. Und dann kommt er auf die Zukunft zu sprechen. Er sagt in der Zukunft, wir sind jetzt schon Kinder Gottes, das hat jetzt schon in der Zeit seinen Anfang genommen, aber was es wirklich heißt, in seiner Fülle, in seinem ganzen Ausmaß, in seiner Vollendung, was es wirklich heißt, Kinder Gottes zu sein, das wird sich erst in der Zukunft vollständig erweisen. Nämlich dann, wenn wir den Herrn Jesus sehen werden, wie er ist. Aber jetzt kommt das interessante Vers 3. Von der Zukunft schlägt er wieder einen Bogen in die Gegenwart, in das Hier und Heute, in das Jetzt und sagt, das, was in der Zukunft sein wird, das, was unsere große Hoffnung ist, das hat jetzt schon ganz konkrete Folgen für unser Leben im Hier und Heute auf dieser Erde. Nämlich, das bewirkt einen beständigen Prozess der Reinigung. Wenn ich in der Zukunft einmal dem Herrn Jesus gleich sein werde, wenn das meine große Hoffnung ist, dann bewirkt es jetzt in der Gegenwart, dass ich jetzt schon darum ringe, darum kämpfe, durch die Gnade Gottes, in der Kraft der Gnade Gottes, mich jetzt schon selber zu reinigen, wie er rein ist. Das heißt, ich möchte dann alles aus meinem Leben entfernen, was jetzt hier auf dieser Erde sich im Widerspruch befindet zum Herrn Jesus. Weil es später einmal so sein wird, weil es in der Zukunft einmal vollkommene und vollendete Tatsache sein wird. Aber ihr seht, die Grundlage von diesem Reinigungsprozess ist wieder, dass Gott unser Vater ist und seine Liebe zu uns. Das ist das, was uns dann motiviert, was uns antreibt und was uns auch bewusst macht, wie daneben diese Welt ist. Und in welchem Gegensatz sie zu unserem Vater ist, zu dem, den wir lieben, den wir anbeten, den wir schätzen und zu unserem Herrn Jesus, auf den wir ausgerichtet sind, der unsere Hoffnung ist und dem wir auch ganz praktisch nachfolgen und nachstreben wollen. Und das sind zwei sehr schöne Beispiele dafür, wie dieses Wort von der Offenbarung des Vaters, was der Vater ist und in welche Beziehung uns das zu ihm stellt, wie das uns ganz praktisch heiligt, von dieser Welt uns absondert, so wie es unserer Stellung bereits schon entspricht, aber auch ganz praktisch uns von dieser Welt absondert und uns dazu bringt, durch die Liebe und durch die Gnade Gottes uns diesem Gott von ganzem Herzen zu weihen, für ihn zu leben, um ein gebrauchsfähiges Werkzeug für ihn zu sein, das ihn verherrlicht. Kehren wir zurück zu Johannes 17, Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und hier haben wir jetzt im Grunde genommen den Grund, warum der Vater dieses beständige Werk der Heiligung an den Kindern Gottes tun, oder warum der Herr Jesus darum bittet, dass der Vater dieses beständige Werk der Heiligung an den Kindern Gottes tut. Der Grund ist ihre Aufgabe, ihr Auftrag, den sie gegenüber dieser Welt haben. Ihr Zeugnis. Und das erklärt uns dann auch Vers 15, warum Gott, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, eben nicht von dieser Welt wegnimmt, sondern ihn in dieser Welt lässt, ihn bewahrt und ihn heiligt. Nochmal, es wäre ja ein schöner Gedanke, du kommst zum Glauben und Gott nimmt dich sofort weg, führt dich sofort in seine himmlische Herrlichkeit. Es gäbe keine Kämpfe mit der Sünde, es gäbe keine Niederlagen, es gäbe keine Angriffe und Versuchungen des Teufels. Es wäre alles schön, Friede, Freude, Heil. Aber das tut Gott nicht und der Grund, das finden wir wie gesagt hier in Vers 18, Gott nimmt uns nicht weg, sondern er bewahrt uns in dieser Welt, weil er uns in diese Welt sendet. Und das ist der vierte Grund, warum der Herr Jesus für die Seinen betet, das ist die Aufgabe, zu der wir von Gott berufen sind. Wir sind nicht von dieser Welt, wir leben aber in dieser Welt und sind gesandt in diese Welt. So kann man im Grunde genommen die Stellung, die Beziehung eines Kindes Gottes gegenüber dieser Welt, gegenüber dem, was die Bibel Welt nennt, diesem System, diesem Reich unter der Herrschaft Satans, kann man das mit diesen drei Schlagwörtern bezeichnen. Das erste, was wir hier finden, ist, dass der Vater den Sohn, seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und das ist ein Thema, von dem das Johannesevangelium immer wieder spricht. Ich möchte euch einfach ein paar Stellen nennen. Johannes 3, Vers 34. Der Vater sendet den Sohn in diese Welt, damit der Sohn die Worte Gottes redet. Ähnlicher Gedankengang finden wir auch nochmal in Johannes 8, Vers 26. Johannes 5, Vers 36. Der Vater sendet den Sohn in diese Welt, damit der Sohn die Werke des Vaters tut. Johannes 9, Vers 4, in Verbindung mit der Heilung des Blindgeborenen, ebenfalls nochmal dieser Gedanke. Johannes 6, Vers 38, der Vater sendet den Sohn in diese Welt, damit der Sohn den Willen Gottes tut. Und jetzt heißt es, wie du mich, also so wie der Vater den Sohn in die Welt sendet, so sendet er jetzt auch, zunächst mal die Apostel, und wir werden gleich sehen, auch die Kinder Gottes in diese Welt. Hier kommt zum vierten Mal dieser Ausdruck gleich wie, wie, so wie vor. Und zum siebten Mal, dass der Herr Jesus sagt, ich habe. Das heißt, der Herr Jesus sendet jetzt die Seinen in diese Welt, damit sie seine Sendung, damit sie sein Werk fortführen. Denn der Herr Jesus hat ja schon zweimal gesagt, sowohl in Vers 11 als auch in Vers 13, Vater, ich komme zu dir. Weil der Herr Jesus diese Welt verlässt, deswegen sendet er jetzt die Seinen aus, entsprechend dem, wie der Vater ihn in diese Welt gesandt hat, um dieses Werk, um diese Sendung des Herrn Jesus in dieser Welt fortzuführen. Und Pink hat in seiner Auslegung zum Johannesevangelium geschrieben, das ist doch eigentlich eine großartige Tatsache, wenn wir darüber nachdenken, dass wir in der zweifachen Weise den Platz mit dem Herrn Jesus teilen. Einmal seinen Platz droben im Himmel, das heißt der Platz vollkommener Annahme vor Gott, aber auch seinen Platz hier auf dieser Erde, den Platz des Zeugnisses. Und so ist es die Aufgabe von uns Gläubigen, den Herrn Jesus in dieser Welt darzustellen, ihn zu bezeugen durch Wort und Tat und dadurch auch letztendlich den Vater zu bezeugen und offenbar zu machen. Interessant ist noch das Wort senden. In dem Wort senden steckt sowohl die Berufung als auch die Befähigung drin. Wenn der Herr Jesus jemanden sendet, dann ist das eine Aufgabe und zugleich ist da auch schon die Befähigung mit drin, dieser Aufgabe zu entsprechen. Es beinhaltet auch, ausgestattet zu sein mit der Autorität des Sendenden. Das heißt, wir als Gläubige sind letztendlich wie Botschafter, wie Repräsentanten des Herrn Jesus. Und es ist interessant, Paulus formuliert diesen Gedanken in einer ähnlichen Weise. Und zwar an einer Stelle, die uns sehr bekannt ist. Schlagt einmal auf, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da heißt es in Vers 19, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, hier haben wir das auch. Zuerst, Gott handelt in der Person seines Sohnes. Und dann legt er in denen, die dem Sohn angehören, hier zunächst mal die Apostel, aber wir dürfen das genauso auch auf uns anwenden, legt er das Wort der Versöhnung nach. So sind wir nun Gesandte für Christus und quasi durch uns ermahnt uns Gott und wir bitten sozusagen anstelle des Herrn Jesus, bitten wir die Menschen, rufen wir die Menschen auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Und es ist ja interessant, dass Gott nicht Engel schickt, um dieses Werk zu tun. Er hätte ja auch Engel senden können, um uns das Evangelium zu verkündigen, um uns dieses Wort der Versöhnung weiterzugeben, das tut er nicht. Sondern in seiner Weisheit, in seinem Ratschluss, in seiner Souveränität hat Gott beschlossen, dieses Werk zu tun durch diejenigen, die er selber erlöst und errettet hat. Aber interessant ist, die Voraussetzung dafür, um dieses Werk tun zu können, ist die praktische Heiligung. Ist dieses Werk des Vaters eines beständigen Geheiligtwerdens. Und was, wenn man das sich einmal überlegt, auch in welcher logischen Reihenfolge der Herr Jesus hier vorgeht? Zuerst die Bitte um das Geheiligtwerden. Die Bitte darum, dass Gott das Werk tut, dass das, was unsere Stellung ist, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und dann die Sendung, das Zeugnis gegenüber dieser Welt. Was für eine Torheit ist es dann, wenn Gläubige heute meinen, um die Welt erreichen zu wollen, um die Welt zu gewinnen, dann müssen wir möglichst uns dieser Welt anpassen. In unserem Auftreten, in unseren Methoden, möglichst so sein wie die Welt, weil wir sie dann gewinnen würden. Aber Gott sagt, es funktioniert genau andersrum. Indem ihr nämlich praktisch anders seid wie sie, dadurch werdet ihr sie gewinnen. Und sind wir mal ganz ehrlich, welcher Sünder, der wirklich sich bewusst ist, dass er Sünder ist, hat Lust daran, in der Sünde und einem christlichen Anstrich weiterzumachen? So, und dann kommt Vers 19. Und das ist jetzt wiederum interessant. Eine weitere Bitte. Beziehungsweise er nennt ein zweites Mittel. Das erste Mittel war das Wort, die Offenbarung des Vaters. Und jetzt das zweite Mittel ist der Herr Jesus, seine Person und sein Werk selber. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Wir haben eine ähnliche Formulierung schon mal in Johannes 10, Vers 36. Da heißt es, was sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt hat und in die Welt gesandt hat? Und Johannes 10, Vers 36 ist die vorletzte Stufe zum Gipfel der Verwerfung des Herrn Jesus. Die letzte Stufe ist dann Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus. Aber hier sagt der Herr Jesus, der, den Gott geheiligt hat, den Gott für sich ausgesondert hat und der sich Gott völlig geweiht hat, um seine ganz bestimmte Aufgabe von Gott her zu erfüllen, den verwerft ihr. Gegenüber der Welt hat Gott den Herrn Jesus geheiligt. Jetzt heißt es hier vom Herrn Jesus, jetzt sagt er sich in Bezug auf uns, heiligt er sich selbst. Ich heilige mich für sie selbst. Und das betont zunächst einmal seine Freiwilligkeit und seine Hingabe. Er selbst. Von ihm geht die Initiative aus. Er selbst heiligt sich für die Seinen. Dann haben wir hier auch eine ganz spezielle Formulierung für sie. Da steht auch im Griechischen ein ganz bestimmter Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist die Sprache eines Priesters. Es ist die Sprache eines Priesters, der sich weiht. Und gleichzeitig die Sprache, die auch die Bibel verwendet, wenn sie redet von der Zubereitung des Opfers. Und es zeigt uns jene besondere Wahrheit, dass der Herr Jesus auf der einen Seite ist, der Priester ist, derjenige, der das Opfer auf dem Altar darbringt, der Opfernde, und gleichzeitig ist aber auch das Opfer selber. Derjenige, der auf dem Altar dargebracht wird. Die gleiche Wahrheit findet er übrigens in Hebräer 1, Vers 3 auch betont. Und damit bezieht sich dieser Ausdruck, ich heilige mich für sie selbst, natürlich zunächst einmal auf das Kreuz von Golgatha, auf seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und man kann das sinngemäß so wiedergeben, ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, um für sie mich zu opfern, stellvertretend für sie zu sterben. Und da spielt der Herr Jesus auch eine Formulierung an zwischen Heiligen und Opfern. Und weil das vielleicht nicht so bekannt ist, möchte ich uns das lesen aus 5. Mose Kapitel 15 ab Vers 19. Da heißt es, alles männliche Erstgeborene, das unter den Rindern und unter deinem Kleinvieh geboren wird, sollst du deinem Gott heiligen. Du sollst mit dem Erstgeborenen deines Rindes nicht arbeiten und du sollst das Erstgeborene deines Kleinviehs nicht scheren. Vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du es essen, Jahr für Jahr, du und dein Haus an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Wenn aber ein Gebrechen an ihm ist, so lass es, dass es lahm oder blind ist, irgendein schlimmes Gebrechen, so sollst du es dem Herrn, deinem Gott, nicht opfern. Und hier ist interessant, in Vers 19 steht der Ausdruck, du sollst es heiligen. In Vers 21 der Ausdruck, du sollst es opfern. Und das ist genau das, was uns die Bedeutung auch hier erklärt, wenn der Herr Jesus sagt, ich heilige mich für sie, dann meint er hier zunächst einmal, dass er sich für sie stellvertretend opfert, als Opfer dahingibt am Kreuz von Golgatha. Aber das ist nicht alles, sondern ein ganz, ganz wichtiger Aspekt kommt noch hinzu. Es meint auch seine Weihe nach seiner Himmelfahrt, nach seiner Verherrlichung, nach seiner Erhöhung als Priester und Sachwalter zu Rechten Gottes. Hebräer 7, Verse 24 und 25. Beziehungsweise Vers 25 und 26. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Und hier steckt dieser Gedanke, dass er sich für sie heiligt, in diesem Ausdruck drin, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Und in dieser Stellung vermag er jetzt völlig zu erretten diejenigen, die sich Gott nahen, indem er sich für sie verwendet. Und diese beiden Tatsachen zusammen bedeuten dieses, ich heilige mich für sie selbst. Was ist das Ziel, die Absicht, damit auch sie Geheiligte, sowohl in ihrer Stellung als auch in ihrer Praxis seien, durch Wahrheit. Und dazu möchte ich auch nochmal eine Stelle lesen aus dem Hebräerbrief, wo das zum Ausdruck kommt, Hebräerbrief Kapitel 10. Die Verse 5 bis 10. Darum, als er in diese Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er vorhersagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Hier sehen wir diesen Vorsatz, den der Herr Jesus getroffen hat, bevor er in diese Welt gekommen ist. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und das bedeutet nichts anderes als wie das, was Johannes hier meint, dass er sich für sie heiligt. Und das Ergebnis ist dann, durch diesen Willen sind wir geheiligt. Und das bedeutet genau das, was er sagt, damit auch sie Geheiligte seien. Und dann noch Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Vollkommen gemacht, das bezieht sich auf unsere Stellung. Es gibt zu unserer Stellung das, was Gott uns schenkt und wirkt im Heil, gibt es nichts mehr hinzuzufügen, nichts mehr zu verbessern. Aber was jetzt einsetzt, weil unsere Stellung vollkommen ist, ist ein Prozess der Heiligung, die geheiligt werden. Und das ist dann die Bitte in Vers 17. Vater, heilige sie. Und so sehen wir sehr schön, oder hoffe ich, dass damit etwas klar werden darf von diesem großartigen Werk des Herrn Jesus, was es wirklich bedeutet, dass er sich völlig freiwillig, in völliger Hingabe für uns heiligt, sein Leben am Kreuz von Golgatha für uns dahingibt, dieses vollkommene, stellvertretende Opfer und gleichzeitig, dass er sich jetzt im Himmel für uns verwendet, als unser Hohepriester und Sachwalt. Und das führt dazu, dass wir Geheiligte sowohl in unserer Stellung als auch in unserer Praxis sind. Und dann möchte ich schließen, indem ich noch ganz kurz auf Vers 20 komme. Denn jetzt passiert in diesem Gebet noch einmal etwas Interessantes. Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Jetzt ist etwas Interessantes. Jetzt blickt der Herr Jesus voraus auf die kommenden Jahrhunderte. Und er sagt, diese Sendung der Apostel, das, was wir in Vers 18 gelesen haben, dass sie als seine Zeugen, als seine Botschafter in diese Welt gesandt werden, diese Sendung wird Erfolg haben. Sie wird Ergebnisse, sie wird zu Frucht in dieser Welt führen. Und wir können hinzufügen, trotz der Schwachheit und dem Versagen der Apostel, trotz der Schwachheit und des Versagens der Nachfolger des Herrn Jesus, trotz allem Widerstand, aller Feindschaft, allem Hass dieser Welt und allen Angriffen des Widersachers. Der Herr Jesus sendet und am Ende steht Frucht. Und jetzt erweitert der Herr Jesus sein Gebet um einen dritten Kreis. Wenn er dieses Gebet euch anschaut, dann betet der Herr Jesus letztendlich in drei Kreisen. Und jeder Kreis steht für eine bestimmte Person, Personengruppe. Der erste Kreis haben wir in den Versen 1 bis 5, das ist der Herr selber. Das ist die Grundlage von allem. Darauf baut auf der zweite Kreis, Verse 6 bis 19, die Apostel. Und dann ab Vers 20, darauf baut wiederum aus, der dritte Kreis, alle Kinder Gottes. Alle, die in der Zeit der Gnade an ihn zum Glauben kommen. Und interessant, auch hier nennt er das Mittel, wodurch kommen sie zum Glauben? Durch das Wort der Apostel. Die durch das Wort an der Apostel an mich glauben. Die durch ihr Wort an mich glauben. Das heißt, der Gegenstand des Glaubens ist er, der Herr Jesus. Inhalt, Fixpunkt des Glaubens ist seine Person. Und das Mittel ist das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist dieses Prinzip, dieser Grundsatz, den Gott in seiner Weisheit und Souveränität so angeordnet hat, dass er Glauben wirkt durch die Verkündigung des Wortes, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und ich möchte schließen mit zwei Stellen. Einmal aus 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Entschuldigung, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Weil diese Apostel von Gott gesandt waren, vom Herrn Jesus autorisiert waren, deshalb ist ihr Wort nicht Menschenwort, sondern es ist das Wort Gottes und dieses Wort ist wirksam. Und das Erste, was es in einem Menschen wirkt, ist den Glauben an den Herrn Jesus. Und so kann Petrus in seinem zweiten Brief sagen, dass wir den gleich kostbaren Glauben empfangen haben wie die Apostel. Aber mit diesem Vers 20 wird ein Punkt noch ganz wichtig, aber nicht allein für diese bitte ich. Das heißt, das, was der Herr Jesus bittet, in den Versen 11 bis 19, diese zwei Bitten um Bewahrung und diese Bitte um die Heiligung, das bittet er auch für uns, die durch das Wort der Apostel zum Glauben kommen. Und deswegen dürfen wir diese Bitten, oder sind wir richtig damit gefahren, diese Bitten auf uns anzuwenden? Deswegen wollen uns diese Bitten auch die Gewissheit geben, genauso wie er die Apostel bewahrt hat, wird er auch uns bewahren. Und genauso soll all das, was wir lesen, was der Herr Jesus bittet und was der Herr Jesus getan hat, uns mit tiefer Freude erfüllen. Und was für eine Liebe des Herrn kommt auch darin zum Ausdruck, schon lange bevor wir überhaupt existierten. Schon lange bevor ein Heiko, eine Heike, ein Ralf, ein Stefan einen Schritt über diese Erde gemacht hat, hat er Jesus uns schon auf seinem Herzen getragen und waren wir der Gegenstand seiner Fürbitte. Was für eine Liebe unseres Herrn zeigt es gegenüber den Seinen. Und was für einen wunderbaren Herrn dürfen wir doch haben. Und deswegen möge Gott Gnade schenken, dass das, was unserer Stellung entspricht, dass wir nicht von dieser Welt sind, dass wir das wirklich auch zur Ehre und zur Herrlichkeit des Vaters ganz praktisch ausleben dürfen. Möge Gott dazu allen in Aalen, allen im Online-Meeting und auch allen hier in Adelberg wirklich Gnade dazu gegeben. Amen.